Herzlich willkommen. Sie hören Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Dieser Podcast wird präsentiert vom EEZ Rostock. Es folgt ein Mitschnitt unserer Veranstaltung WTO, Handelskriege und die EU vom 22. Januar 2020. Referent ist Frank Burgdörfer, Mitglied im Team Europe Rednerpool der Europäischen Kommission.
Genau, und daraus entwickelt sich dann sowas wie die Welthandelsorganisation, die im Prinzip über die Zeit gewachsen ist. Der Kern ist das GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Das ist gegründet worden als die ITO, International Trade Organization, gescheitert ist. Das heißt, was man damals gemacht hat, man hat keine Organisation gegründet, sondern die Staaten, mit denen man regulär Handel treiben wollte, haben ein General Agreement, ein grundsätzliches Abkommen geschlossen. Sie haben dann auch noch ein Sekretariat zum GATT eingerichtet, womit man auch so etwas Ähnliches wie das ITO wieder hatte. So ist das in der Politik dann manchmal, also so ganz pragmatisch. Man hat dann doch ein Büro eröffnet und einen Generalsekretär eingestellt, sodass dieses General Agreement eigentlich auch schon so ein bisschen eine Organisation war. Und da geht es halt wirklich um Zollfragen im Wesentlichen. Das ist mit der Zeit dann ausgebaut worden, weil man über die Zölle hinaus sich halt auch Gedanken machen musste über Regeln, Normen, Standards und solche Sachen. Daneben gibt es das GATS. Das GATS bezieht sich, General Agreement on Trade and Service. Da geht es um Dienstleistungen, das heißt, es geht um Dinge, die man verkauft, die aber nicht physisch verbracht werden. Das waren früher im Wesentlichen Finanzdienstleistungen. Also wenn ich jetzt zwischen Banken Handel treibe oder Versicherungen oder solchen Sachen, auch zur Finanzierung von Im- oder Exporten, dann habe ich auf der Gegenseite ja immer eine Buchung und dann ist da international sind da Banken zugange. Und dann ist die Frage, nach welchen Regeln läuft das? Läuft es nach den Regeln, die in dem Land gelten, wo die Bank sitzt, oder nach den Regeln, wo die Kunden im Ausland sind, die dorthin Güter verkaufen und ihr Geld haben wollen? Das ist dann immer mehr geworden mit sowas wie mit dem Internet. Also in dem Maße, wo man im Internet irgendwelche Leistungen erstellen kann, bis hin Beratungsleistungen, dann auch sowas wie, was ja ganz stark Überhang genommen hatte, inzwischen wieder auf dem Weg zurück ist, sind diese Callcenter, also dass ganz viele Firmen in Indien ihr ganzes Telefongeschäft haben erledigen lassen. Praktisch der gesamte amerikanische Versandhandel lief so, dass die Leute in Indien angerufen haben und aus Indien dann die Bestellungen in die USA gefaxt wurden, weil das so am günstigsten war. Das ist jetzt mit Online-Bestellungen wieder zurückgegangen. Aber bei sowas entsteht dann halt ganz viel internationaler Austausch und da kommt es auch zu Problemen und Schwierigkeiten. Und die hat man in diesem Agreement versucht zu regeln. Und das dritte ist das TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Das ist insbesondere ein Konflikt mit den Chinesen. Die Chinesen sagen so ein bisschen ironisch, nach Konfuzius wäre das größte Kompliment an den Meister, dass man ihn kopiert. Und ganz viele europäische und amerikanische Unternehmen fanden es nicht besonders toll, dass sie ihre eigenen technischen Entwicklungen günstiger in China einkaufen konnten, weil man die dort kopiert hat und dabei auch Patente missachtet. So, jetzt können wir europäisches Patentrecht nicht in China anwenden, sonst kommen wir überhaupt keinen Durchgriff auf die Unternehmen dort. Also musste man gucken, wie regeln wir das denn? Und welche Art der Bestrafung, wenn sowas passiert, ist denn zulässig? Ist denn keine Einschränkung des Handels? Weil die Chinesen dann gesagt haben, ihr lasst es ja nur nicht drauf, weil wir günstiger sind. Und die Europäer haben gesagt, nee, wir lassen es nicht drauf, weil das Unternehmen XY im Schwäbischen entwickelt hat und weil die kein Geld sehen von dem, was ihr da macht. So, also um solche Fragen zu entscheiden, dafür gab es dieses Intellectual Property, also das geistige Eigentum. Diese drei Protokolle hat man dann 1995 unter ein gemeinsames Dach versammelt, wobei die GATT deutlich das Stärkste war. Die beiden anderen hat man halt mit dazugenommen. Und das ist dann die Welthandelsorganisation. Und man hat dort versucht zu institutionalisieren, zum einen eine ständige Weiterentwicklung. Das heißt, ein Verfahren zu finden, wie man das, worauf man sich hier verständigt hat, fortlaufend anpasst. An technische Veränderungen, an politische Veränderungen, das einfach aktuell hält. Und dass man das nicht immer ad hoc irgendwie organisieren muss, sondern dass man dafür gut aufgestellt ist. Und man hat versucht, ein Verfahren der Streitbeilegung zu etablieren. Also Streitigkeiten mit dem Ziel, Streitigkeiten so beizulegen, dass jede Beilegung quasi als Muster für Folgefälle gelten kann. Dass man also zu sachlichen Entscheidungen kommt, gut begründet, die von allen Beteiligten als fair akzeptiert werden, sodass man beim nächsten Mal gucken kann, wie das entschieden war und das auch alle akzeptieren. Das ist so das Ideal. Und was man später noch dazu verhandelt hat, das habe ich hier angebaut, Hilfe für Entwicklungsländer. Das heißt, in diesem Bewusstsein, dass viele Handelsabkommen für die starke Seite gut sind, aber für die schwache nicht unbedingt, hat man gesagt, wir wollen ja letztlich, dass das, was wir hier bauen, von allen Seiten akzeptiert wird. Deswegen ist es gut und richtig, wenn wir die schwächeren Staaten auch in den Verhandlungen unterstützen, wenn wir deren Leute ausbilden, wenn wir die technisch stärken, wenn wir also in diese Sachen was reinstecken. Den Entwicklungsländern helfen, bei diesem Spiel mitzuspielen, sodass sie nicht an die Wand gespielt werden. So, das hat man in der Doha-Runde ab 2001 dann da noch reingepackt. Und was wir jetzt halt haben, ist die Welthandelsorganisation, 164 Mitgliedstaaten, die wickeln praktisch 94% der Weltgüterproduktion finden in der WTO statt. Das heißt, das ist praktisch die ganze Welt. Sie haben ein Budget jährlich von rund 200 Millionen Schweizer Franken. Das ist ein Euro, dann die Zahl ein bisschen höher. Davon kommen, ich glaube, 7% aus Deutschland. Das heißt, es ist nach Wirtschaftsleistung umgelegt auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Es gibt ein Generalsekretariat mit 170 Mitarbeitern und es gibt ein theoretisch, das steht jetzt leer, ein Schiedsgericht mit 7 Richtern und ihren persönlichen, also den Leuten, die zuarbeiten, Assistenten, Bürokräfte und so weiter. Achso, und Entscheidungen der Ministerrat, das heißt Gesandte aller 164 Regierungen treffen sich alle 2 Jahre, um so die großen neuen Entwicklungen zu besprechen. Es gibt aber auch einen ständigen Rat, der sich in Genf trifft, wo von den Mitgliedstaaten dafür akkreditierte Leute, also offiziell zum Beispiel für die Bundesregierung, dort sprechen können. Das sind in der Regel die in Genf akkreditierten UN-Botschafter. Also weil Genf ein UN-Standort ist, hat praktisch jedes auswärtige Amt dort auch einen Botschafter. Und dieser Botschafter ist üblicherweise auch bei der WTO akkreditiert. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie schnell eine Entscheidung braucht, kann man auch diese Botschafter zusammenrufen und in Genf eine Entscheidung treffen. Und dann gibt's, wenn man sich irgendwas vorgenommen hat, gibt's Sonderkonferenzen. Das heißt, man nimmt sich dann vor, nächstes Jahr im Juli verhandeln wir in Bali diese oder jene Frage, schickt alle eure Experten. Und dann bereitet sich jeder vor und fährt dann dafür 6 Wochen hin und man versucht dann irgendwas zu lösen. Das ist der Versuch, eine organisatorische Struktur zu schaffen, die das hier am Laufen hält, die fortwährend in der Lage ist, diese Dinge up to date zu halten und die in der Lage ist, Streitereien rechtzeitig abzubügeln, sachlich zu entscheiden, bevor sie eskalieren und beantwortet werden mit Gegenmaßnahmen und man dann am Ende sich hochschaukelt und den gemeinsamen Handel kaputt macht. Das ist die WTO. Die Grauen sind nicht drin. Wobei Eritrea, habe ich jetzt gelesen, will beantragen. Die Blauen sind Beobachter, wobei bei der WTO die Regel gilt, wer Beobachter ist, muss wieder raus oder nach 5 Jahren beitreten. Also man kann diesen Status nur für eine gewisse Zeit haben und die müssten dann auch alle bald kommen. In Europa ist das hier im Wesentlichen der Westbalkan und Belarus. Die draußen sind Nepal lustigerweise. Also ganz, ja. Aber man sieht schon, im Prinzip ist die Welt da drin. Und was ein Sonderfall ist, ist die Europäische Union. Die alte Idee war eine amerikanische, die ITO. Aber die WTO ist eine stark europäische Initiative gewesen. Die Europäer haben, nachdem sie 1945 1987 mit der gemeinsamen Europäischen Akte beschlossen haben, ihren Markt zusammenzuschließen und die Binnenkontrollen komplett abzuschaffen, war man dann in einer Situation, wo man die Außen, also die Handelsbeziehungen nach außen hin, auch gemeinsam gemacht hat. Wo man die Zuständigkeit für den Außenhandel komplett übertragen hat auf die Europäische Kommission. Und da war dann halt die Ambition, wenn wir hier jetzt eine der größten Handelsmächte sind, dann, und wir eigentlich als Europäer wissen, wie man sowas macht, weil wir es zu Hause noch viel weiter getrieben haben, wollen wir jetzt den Rest der Welt damit beglücken, also das machen wir jetzt global. Und dann ist man aber in den 80er, 90er Jahren auf US-Regierungen gestoßen, Bush 1 und dann Clinton, die das auch für sinnvoll hielten. Und mit denen hat man das dann gemeinsam aufs Gleis gesetzt. Das heißt, es ist im Prinzip auch zwischen EU, USA, Ozeanien hier unten, Japan ausgehandelt worden. Die anderen kamen dann später dazu. Russen 2002, China 2001. Also das hat sich dann danach ausgedehnt. Und wie man sieht, es wächst immer noch. Ist aber bis heute so, dass die EU Mitglied in der WTO ist, dass zwar Vertreter der Mitgliedstaaten an den Sitzungen teilnehmen, aber das Stimmrecht liegt allein bei der Europäischen Kommission und die spricht im Namen des Ganzen. Was bedeutet, dass die EU einer der großen drei ist? Früher waren es große zwei, inzwischen muss man China dazu rechnen. Lange Zeit war es so, dass die WTO hieß 25% USA, 25% EU, 50% Rest der Welt. Jetzt ist deren Gewicht ein bisschen geschrumpft. Die haben beide noch so knapp 20 und dafür haben die Chinesen jetzt 12-13% und sind also auf dem ansteigenden Ast. Mit dem Austritt der Briten fallen wir endgültig hinter die USA zurück. Bisher waren wir so auf Augenhöhe. Das wird uns gar nicht gut bekommen. Das ist der Versuch, diese Ziele, die ich versucht habe, darzustellen, warum man das für nötig hält, um den Handel am Laufen zu halten, die in eine organisatorische Struktur zu packen. Die machen alle mit. So, es gibt aber natürlich auch Kritik daran, die will ich Ihnen auch nicht verschweigen. Wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, und zwar lustigerweise finden Sie das bei Frau Wagenknecht, genauso wie bei Donald Trump, ohne dass ich die in irgendeiner Weise gleichsetzen will. Aber in dem Moment, in dem in der WTO ständig die Regeln weiterentwickelt werden und auch entschieden wird, was okay ist und was nicht ist, kann man natürlich sagen, Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung sind alle zusammengefasst. Das heißt, alles, was wir als Demokraten in einem Staat niemals akzeptieren würden, ist in der WTO ganz normal. Dann ist der Vorwurf, die Existenz der WTO bedeutet im Ergebnis, dass nationale Regierungen und Parlamente Handlungsoptionen verlieren. In dem Moment, wo sie gegen WTO-Regeln verstoßen, kann ihnen die WTO irgendwie, also wird das zum Problem, führt das zu Spannungen. Jetzt kann man natürlich sagen, WTO-Regeln sind alle im Konsens zustande gekommen. Das heißt, kein Land wird hier mit Regeln konfrontiert, die es nicht mal selber beschlossen hat. Aber wir erleben ja gerade bei den USA oder auch bei Polen, dass Regierungswechsel dazu führen können, dass man das, was frühere Regierungen mal für in Ordnung hielten, nicht mehr in Ordnung hielt. Und dann ist die WTO im Prinzip so konstruiert, dass sie darüber hinweggeht, dass sie dann Zwang ausüben kann. Wichtige Sache ist noch, die ich jetzt nicht ausdrücklich gesagt habe, die WTO kann nicht strafen. Aber sie kann Strafen legitimieren. Das heißt, wenn ich gegen WTO-Regeln verstoße, gab es jetzt zum Beispiel in diesem Flugzeugstreit mit den USA, hat die WTO gesagt, nee, liebe Amerikaner, ihr habt schon recht, die Europäer haben da Steuergelder reingesteckt. Das hat dazu geführt, dass die Flugzeuge billiger wurden und das war unfairer Wettbewerb mit Boeing. Deswegen dürft ihr euch jetzt wehren. Und dann haben die Amerikaner eine Steuer auf europäische Flugzeuge draufgekloppt. Die ist dann in Ordnung. Grundsätzlich ist es nicht in Ordnung, Zölle zu erhöhen. In dem Fall hat die WTO es erlaubt. Jetzt sagen Kritiker, ja, aber diese Möglichkeit zu strafen haben ja nur die Starken gegenüber den Schwachen. Das heißt, die WTO, wenn die WTO einem Schwachen erlaubt, einen Starken zu schädigen, dann kriegt er eins über die Rübe. Wenn sie einem Starken erlaubt, einen Schwachen zu schädigen, dann ist ja alles problemlos. Das heißt, da ist was nicht in Ordnung. Dieses System versucht zwar alle gleich zu behandeln, aber spätestens bei der Strafe sieht der eine deutlich schlechter aus als der andere.